So. Hallo allerseits. Hallo allerseits. Bitte etwas leiser werden, Privatgespräche einstellen. So, also willkommen zur ersten Vorlesung zu Grundlagen, Algorithmen und Datenstrukturen. Wie ihr sehen könnt, bin ich nicht der Herr Seidel, sondern ein Drittel der Übungsleitung. Der Herr Seidel ist leider heute nicht da, aber morgen wird er die Vorlesung wieder für euch halten. So, dann legen wir gleich los. Also so ein paar grundlegende Details, die ihr wahrscheinlich alle schon wisst. Also die Vorlesung heißt Grundlagen, Algorithmen und Datenstrukturen. Das ist die Modulnummer. Ist wahrscheinlich bei euch eine Pflicht, bei Ihnen eine Pflichtveranstaltung. Das sind die beiden Vorlesungstermine. Wir haben auch sowas wie eine Webseite. Das ist allerdings die weniger wichtige Webseite. Die besonders wichtige Webseite ist die Übungswebseite. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Aber auf der Webseite ist auch alles verlinkt. Also wenn man sich die merkt, reicht auch schon. Die beiden Voraussetzungen, also Einführung in die Informatik 1 und diskrete Strukturen, sollte man verinnerlicht haben. Und wenn man irgendwie vielleicht da ein bisschen Probleme hat, dann da auch nochmal nachgucken. Weil also den Stoff, der in den beiden Vorlesungen drankam, auf dem baut es halt hier irgendwie auf. Und am Ende wird es zwei Klausuren geben, eine Semestralklausur. Und wer die nicht besteht oder wer einfach zu der Klausur keine Zeit hat, der kann auch in die Wiederholungsklausur kommen. Die ist dann gegen Ende von den Sommerferien. Ja, die Zielgruppe, also falls ihr euch noch nicht sicher seid, falls Sie sich noch nicht sicher sind, ob das die richtige Veranstaltung für Sie ist, zu diesen Studiengängen gehört das Ganze. Der Dozent ist, wenn es nicht ich bin, dann der Herr Seidel. Seine E-Mail-Adresse aber bitte, dazu sage ich auch gleich nochmal was zu den Kontaktmöglichkeiten oder vielleicht auch jetzt sofort. Also wenn Sie eine Frage haben, dann wenden Sie sich zuerst an Ihren Tutor. Der wird die meisten Fragen direkt beantworten können. Und wenn es wirklich eine Frage ist, die der Tutor nicht beantworten kann, dann gibt es noch eine E-Mail-Adresse, die kommt auch noch ein bisschen später, die heißt gat@intum.de. Damit erreichen Sie dann uns, also mich, kommt auch noch gleich auf der nächsten Seite, wer uns ist, also auf jeden Fall mich zum Beispiel. Und wir können dann auf jeden Fall Ihre Fragen beantworten. Der Herr Seidel wird, wenn Sie eine Frage an ihn stellen, in den allermeisten Fällen sind Sie die richtigen Ansprechpartner, also er wird uns dann die E-Mail weiterleiten. Das führt nur dazu, dass Sie eine Antwort langsamer bekommen, also schreiben Sie am besten dann gleich an uns. So. Sprechstunde, Raum und so weiter vom Herrn Seidel. So, jetzt zur Übung. Da gibt es einige wichtige Dinge. Also erstmal grundlegend, wir haben 46 Gruppen, das heißt durchaus viele Slots, auf die Sie sich verteilen können. Die Anmeldung zur Vorlesung, auch wenn das jetzt unter Übung steht, läuft über TUM Online, ganz normal. Ja, da müssen Sie, gibt es zwei Veranstaltungen, einmal eine Übungsveranstaltung und eine Vorlesungsveranstaltung. Und entscheidend ist, dass Sie sich zu dieser Übungsveranstaltung dann, also dass Sie da angemeldet werden, weil über die Übung werden Sie eben auch in Übungsgruppen zugeteilt. Aber man kann sich eben auch zur Vorlesung anmelden und das kann man eben zur Vorlesung, kann man sich auf TUM Online anmelden. Zur Übung dagegen melden Sie sich bitte nicht über TUM Online an. Also Sie können sich darüber auch jetzt gar nicht über TUM Online anmelden, sondern bitte über dieses Matching-System. So, das Matching-System, wer es noch nicht mehr so genau im Kopf hat, das funktioniert so. Sie melden sich bis Donnerstag, also in 2 Tagen, um 23 Uhr in dieses Matching-System an. Dort wählen Sie dann möglichst viele, und mit möglichst viele meine ich ungefähr zum Beispiel 10 Stück, von Slots aus, die bei Ihnen prinzipiell in Frage kommen, für Ihre Tutorgruppe. Und dann, nach 23 Uhr am Donnerstag, lassen wir dieses Matching laufen und dann kriegt jeder möglichst die Tutorgruppen zugewiesen, die für ihn irgendwie passen. Mir ist schon klar, dass es unter Umständen mehrere Veranstaltungen gibt, die dieses Matching machen oder Sie noch nicht alle sonstigen Termine im Semester haben. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Sie jetzt noch gar nicht so genau wissen, welche Slots für Sie in Frage kommen. Später wird es schon möglich, also nachdem wir dieses Matching gemacht haben, werden wir dann die Gruppen in TUM Online öffnen, sodass Sie sich dann auch manuell anmelden und abmelden können und die Gruppe wechseln können, halt solange Plätze in den Gruppen sind. Ja? Das heißt also, es ist nicht sozusagen das letzte Wort. Sie sollten stattdessen eher alle Gruppen auswählen, die für Sie irgendwie erträglich sind. Ja? Denn das Blöde ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel zu wenig Gruppen auswählen und man kann keines von Ihren Wunschgruppen oder Wunschslots Ihnen mehr zuweisen, dann werden Sie also in diesem Matching überhaupt nicht angemeldet, sondern müssen sich später halt auf die Restplätze anmelden und dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass Sie einen Slot kriegen, der Ihnen gar nicht passt. Ja? Also deswegen eher viele Slots hier auswählen, damit man am Ende zumindest sicher einen von denen bekommt. Und es ist egal, wer sich jetzt da zuerst anmeldet, alles bis 23 Uhr am Donnerstag, alle werden gleichwertig behandelt. Also es geht jetzt nicht darum, dass Sie das jetzt sofort machen, aber bitte unbedingt bis 23 Uhr, weil danach lassen wir es eben laufen und es läuft nur einmal. Gut, jetzt zur Frage, wer wir sind. Also ich bin der Julian Kranz, dann haben wir eben noch den Andreas Reuß und den Ralf Vogler, die auch noch mithelfen in der Übungsleitung. Das bedeutet, dass wir organisieren die Übungen, wir suchen die Aufgaben aus und wir helfen auch später dann bei der Erstellung von den Klausuren. So, und alle diese Details zur Übung, die laufen über diese Übungswebseite. Da wird es auch die Übungsblätter geben und da wird es auch die Hausaufgaben geben. Ja, also diese Webseite ist sicher die zentrale Webseite, wo man sich sozusagen informiert über Aktuelles zu dem Kurs hier. So, dann gleich zu den Übungen. Also die Bearbeitung der Übungen, also auch der Hausaufgaben, ist freiwillig. Das bedeutet, Sie werden nicht irgendwie aus der Vorlesung oder von der Klausur ausgeschlossen, wenn Sie die nicht bearbeiten. Wohl aber werden Sie durch die Klausur durchfallen, wenn Sie die nicht bearbeiten. Also, nein, ich will überhaupt nicht, es geht mir nicht darum, Sie jetzt hier irgendwie besonders zu ärgern, sondern es ist einfach wirklich so, ich denke, man wird gut die Klausur bestehen können, allerdings ist die Übung dazu unerlässlich. Ja, das ist einfach so ein Hinweis, den werden Sie sicher auch schon von anderen bekommen haben. Gehen Sie dahin, gehen Sie regelmäßig in die Übungsgruppe und machen Sie auch regelmäßig die Hausaufgaben. Dann ist die beste Art und Weise, sich auf die Klausur vorzubereiten. Zusätzlich ist so ein kleiner Programmierwettbewerb geplant. Also wenn Sie sich an letztes Jahr vielleicht erinnern, da hatten wir die Abgaben ja über dieses TUM-Judge-System gemacht. Also ich weiß nicht, ein paar von Ihnen werden vielleicht letztes Jahr schon dabei gewesen sein. Machen wir dieses Jahr ein bisschen anders. Also es werden alle Hausaufgabenabgaben über Moodle nur laufen. Aber es wird eben begleitend zu irgendeinem Zeitpunkt mit größter Wahrscheinlichkeit so einen kleinen Programmierwettbewerb geben. Und da gibt es dann vielleicht ein paar Bonuspunkte drauf. Aber zumindest können Sie halt so ein bisschen sehen, wie gut Sie die Sachen im Verhältnis zu Ihren Kommilitonen implementieren können. Genauso wie letztes Jahr wird es allerdings theoretische und Programmieraufgaben geben. Also an der Art der Aufgaben hat sich prinzipiell nichts geändert. Das bedeutet, in den theoretischen Aufgaben, da müssen Sie halt rechnen, beweisen, solche Sachen machen. Und in den Programmieraufgaben geht es halt dann darum, irgendein Algorithmus oder irgendeine Datenstruktur in Java vermutlich zu implementieren. So. Und das Ganze wird dann so ablaufen. Sie können auf jedes dieser Übungsblätter Punkte bekommen. Ja, und mindestens 2/3 der Gesamtpunktzahl auf alle Blätter müssen Sie erreichen, um am Ende auf Ihre bestandene Klausur oder die bestandene Wiederholungsklausur einen Bonus von 0,3 zu bekommen. Ja, also das übliche Bonussystem. 2/3 hört sich viel an, aber wir werden schon die Aufgaben so bepunkten und die werden auch von den Tutoren so korrigiert werden, dass die 2/3 erreichbar sind. Die Idee dahinter ist mehr, dass sie halt auch wirklich einen großen Teil der Aufgaben tatsächlich bearbeiten. Und wenn man da jetzt nur irgendwie so 40% hätte, dann könnte man halt auch einen kleinen Teil, den man halt gut kann, bearbeiten, den Rest halt nicht. Aber das ganze Bonussystem soll sie ja dazu motivieren, die Aufgaben tatsächlich zu bearbeiten. So, und dann jetzt hier noch ein kleiner Hinweis. Ich bin mir sicher, dass später auf Piazza oder in der Vorlesungsbewertung wird man mir Feindseligkeit, die ich gleich am Anfang mit reinbringe, vorwerfen. Aber die Idee ist einfach, dass ich Ihnen gleich sage, mit offenen Karten spiele sozusagen und nicht Sie da irgendwie fehlleite. Also wir erwarten, dass die Hausaufgaben, die können nun mal, weil es einen Bonus gibt, gehören die zur Prüfung. Und weil es ein Teil von der Prüfung ist, müssen Sie die auch bitte alleine bearbeiten. Das bedeutet also, natürlich können Sie sich mit ihren Kommilitonen über die grundlegenden Ideen und grundlegenden Probleme, die man auch an diesen, an den Präsenzen, an den normalen Übungsaufgaben besprechen kann, über die können sie sich austauschen, aber dann die Hausaufgaben selbst bitte selbstständig anfertigen und selbstständig programmieren. Ja? Und da werden wir auch nun mal ein bisschen auf Plagiate prüfen und deswegen, also das ist immer sehr unangenehm, das ist unangenehm für uns, das ist unangenehm für euch, für Sie. Ich würde gerne am liebsten niemanden einladen müssen wegen Hausaufgabenplagiaten. Gut, also bitte nicht davon erschrecken. Wir haben keinen Spaß daran, Sie rauszuwerfen wegen Plagiaten. Ja, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern es ist lediglich eine Sache, die wir im Prinzip machen müssen, damit wir halt eine gewisse Menge an, damit es auch irgendwie fair ist. Ja, wenn sich jemand da selbstständig mit beschäftigt und den Bonus vielleicht nicht erreicht und jemand anders schreibt ab, das ist dann irgendwie nicht besonders fair. Gut. Ja, das wäre eigentlich so größtenteils der organisatorische Teil, wovon sicher jetzt das Wichtigste, ich mache es jetzt nochmal hier grün, ja, diese Anmeldung in diesem Matching-System, bitte das nicht vergessen, damit ihr euren absoluten Lieblingsplatz, damit Sie Ihren absoluten Lieblingsplatz in den Übungsgruppen erhalten. Gut. Auf der Vorlesungswebseite gibt es auch eine Vorlesungsaufzeichnung. Die werden wir versuchen, so am gleichen Tag oder am nächsten Tag jeweils hochzuladen. Das heißt, wenn Sie jetzt der Slot der Vorlesung jetzt für Sie gar nicht passt, oder dann können Sie im Prinzip die auch zu Hause angucken, die Vorlesung. Kann er natürlich keine Fragen stellen. Ist immer ein bisschen schöner, wenn man das Ganze interaktiv sieht, aber kann man sich den Stoff auch gut aneignen zu Hause. Ich denke, das wär's von meiner Seite für die wichtigsten organisatorischen Punkte. Jetzt kommen Fragen von Ihnen. Gleich von Anfang an möchte ich sagen, also ich möchte Sie dazu ermutigen, Fragen zu stellen während der Vorlesung, weil irgendwie der Grund, dass wir nicht einfach eine Aufzeichnung vom letzten Jahr online stellen, sondern Ihnen das jedes Jahr wieder neu vortragen, ist ja gerade, dass Sie Rückfragen stellen können. Also bitte das auch rege nutzen. So, ja. Ob die Folien vorher zur Verfügung gestellt werden? Vermutlich eher nicht. Nachher schon, aber vorher nicht unbedingt. Weil wir werden, so wie ich das einschätze, werden wir das bis zur letzten Minute noch dran arbeiten. Also wahrscheinlich eher nicht. Nächster, ja. Die sind noch nicht verfügbar, aber die werden bald verfügbar sein. Allerdings, alle wichtigen organisatorischen Punkte finden Sie auf der Webseite. Also wenn Sie auf die gehen, da steht alles, was Sie jetzt aktuell wissen müssen. Ja, die Folien kommen dann auch online, aber das Wichtigste für jetzt schreiben wir dann immer da auch nochmal hin. Ja. Okay. Merke ich mir jetzt einfach mal als Wunsch. Werden wir dann besprechen, oder ich schreibe es auch mal auf. Also, mal einfach, damit wir sehen, wie wichtig das ist. Wer würde persönlich davon profitieren, wenn die direkt vor der Vorlesung online kommen würden? Okay, gut. Also da ist der Wunsch sehr stark, würde ich sagen. Gut. Weitere Fragen? Ja. Bisschen lauter, bitte. Für die Schülerstudenten. Die Schülerstudenten melden sich bei der Frau Prestel und die Frau Prestel wird mir dann Bescheid geben, und sobald ich das verstanden habe, kriegen die Schülerstudenten immer die Übungsgruppe, die sie haben wollen, von daher ist das kein Problem. Nein, das liegt einfach daran, dass für die Schüler es organisatorisch einfach schwierig ist, nach der Schule den Platz zu kriegen, also da bitte ich ein klein bisschen Verständnis. Okay, ja. Also die Frage war, was denn mit einem passiert, wenn man jetzt durch Plagiate auffällt. Ja? Die Frage beantworten wir bewusst nicht. Ja? Und zwar deswegen, damit ihr damit rechnen könnt, dass wir die schlimmstmögliche Strafe uns überlegen. Ob wir das dann am Ende wirklich machen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber also im Prinzip ist ein Plagiat ein Plagiat. Ja? Also die schlimmste Sache, die euch passieren kann, ist, dass ihr tatsächlich in der Klausur ein Unterschleifermerk bekommt. Ja? Wie gesagt, wir werden jetzt nicht darauf eingehen, wie wir das jetzt konkret hier handhaben, aber schreibt bitte einfach nicht ab und dann haben wir die Frage auch gar nicht zu beantworten. Ja. In TUM Online sind für viele Termine diese Woche schon Tutorübungen eingetragen. Vielleicht hätte ich die irgendwie canceln sollen. Sollte ich vielleicht wirklich. Also diese Woche sind keine Tutorübungen. Die Tutorübungen beginnen für alle Gruppen nächste Woche. Ja? Das liegt einfach daran, dass TUM Online diese Termine ab dem Anfang vom Semester einträgt und ich habe da nicht dran gedacht, jetzt die erste Woche da wieder auszutragen. So, weitere Fragen? Ja. Ja, der Notenbonus wird 0,3 betragen und wird auch wie sonst nur auf eine bestandene Klausur anwendbar sein. Also man muss mindestens die 4,0 erreichen. Ja. Okay, gut. Das muss natürlich geändert werden. Ja? Wie bitte? Also es wird vermutlich mit 99% der Wahrscheinlichkeit, würde ich sagen, werden die Übungen sich alleine auf Java beziehen. Ich meine, man könnte natürlich, es ist irgendwie auch immer interessant, also ich persönlich fände es interessant, wenn man auch mal eine andere Sprache probieren würde. Allerdings ist da natürlich immer irgendwie der Einwand, dass für einige eher schwächere Studenten das eine zusätzliche Hürde darstellt, die eigentlich nicht Teil von der Vorlesung ist. Also vermutlich wird es Java werden. Ja. Existiert denn ein gedrucktes Skript oder irgendeine Literatur, die vorlesungsnah ist? Also es existiert in der Tat genug Literatur, die vorlesungsnah ist. Es gab auf Piazza schon eine Frage dazu, die ich mit einem Buch beantwortet habe, was ich selbst schon zum guten Teil gelesen habe, was die Vorlesung sehr gut und sehr intensiv abdeckt. Also das kann man sich auf jeden Fall, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es direkt ein Skript gibt, aber also zumindest dieses Buch und ich glaube, auf den Folien kommt jetzt auch gleich nochmal ein Buch, was verlinkt. Also mit denen kann man sich eigentlich super drauf vorbereiten. Ja? Bitte lauter, lauter, lauter. Ja, der Prüfungstermin steht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er endlos feststeht, aber er ist sozusagen, also aus den vergangenen Jahren, oder aus dem vergangenen Jahr zumindest kann ich sagen, dass er sich nicht, wahrscheinlich nicht ändern wird. Ja? Also 6.8. und 26.9. werden vermutlich die beiden Prüfungstermine sein. So, ja. Laut, laut, laut und alle anderen leise. Wie bitte? Ja, in dem Matching-Tool kann man lediglich einen Slot auswählen. Das liegt daran, dass es egal ist, ob ihr in die dritte oder erste Übungsgruppe am Dienstag um 13 Uhr kommt. Ja, natürlich für die wenigen, die jetzt vielleicht einen bestimmten Tutor wollen, ist es trotzdem ein bisschen nervig. Da müsstet ihr dann mit irgendeinem Kommilitonen, der dann in der richtigen Gruppe ist, reden. Also es funktioniert halt einfach das Matching besser, wenn man nur die Slots auswählen kann. Deswegen 22 Slots. Die auf 46 Gruppen sich verteilen. Ja, der eine Slot ist, glaube ich, 100 Leute groß. Ja, das möchte ihr wahrscheinlich auch nicht, aber das seht ihr wahrscheinlich gar nicht. Von daher, ja, also es sind 46 Gruppen. Ja.
Wie erfolgt die Abgabe der Hausaufgaben? Über Moodle oder über
anderes? Ja, die Abgabe der Hausaufgaben läuft über Moodle. Das heißt, bei den Übungsblättern wird es so eine Möglichkeit geben, wo man seine Hausaufgaben abgibt. Da wird es auch eine Frist zu geben. Die Frist bitte einhalten, weil verspätete Abgaben wir werden die Frist wahrscheinlich so setzen, dass sie genau da endet, wo wir dann auch die Lösungen veröffentlichen oder wenige Stunden davor. Und wenn wir dann natürlich die Lösungen veröffentlicht haben, dann können wir keine weiteren Abgaben mehr akzeptieren. Ja. Der Notenbonus gilt auch für die Wiederholungsklausur. Ja. Nicht allerdings im nächsten Jahr. Also wenn ihr sozusagen beide Klausuren nicht mitschreibt, dann verliert ihr auch den Notenbonus. So, ja. Die Vorlesung wird aufgezeichnet, ja. So, Weitere Fragen? Ja. Wann die erste Hausaufgabenabgabe ist? Also, wir haben uns jetzt noch nicht festgelegt. Es wird vermutlich der Sonntag in einer Woche sein. Also, nächste Woche sind ja schon Tutorübungen. Begleitend zu diesen Tutorübungen sollten Sie dann auch schon die erste kleine Hausaufgabe bearbeiten. Und am Sonntag darauf, also schätze ich jetzt mal, aber dazu wird auch noch auf der Übungswebseite und auch auf dem ersten Übungsblatt steht dann auch der Abgabetermin oben drauf. Aber vermutlich Sonntag in einer Woche. Und dann immer wöchentlich jeden Sonntag. Dann war, glaube ich, hier noch was? Nee. Ja? Ja? Wie bitte? Ja, ja, das ist generell ein bisschen schlecht, wenn die Slots während der Vorlesung sind, das gebe ich zu. Also, wenn ihr... also ich meine, ich könnte das jetzt so rechtfertigen. Also es könnte natürlich sein, dass ich, als ich diesen Slot ausgewählt habe, eigentlich einfach nicht geguckt habe, wann die Vorlesung ist. Das habe ich natürlich, das ist natürlich auf keinen Fall die Erklärung dafür. Die wahre Erklärung ist, dass ich denen, die jetzt in größter Verzweiflung sind, weil kein anderer Slot für sie passt und die Vorlesung gerne in der Aufzeichnung angucken würden, die dürfen sich dann auch diesen Slot aussuchen. Wenn das Interesse an diesem Slot sehr gering ist, weil ihr natürlich alle sehr gerne hier in die Vorlesung kommt, dann werden wir den Slot vermutlich streichen und nachher verschieben. Also es wird generell wahrscheinlich so sein, die Slots, es gibt aktuell 1045 Plätze in diesen Slots. Ihr seid, zumindest nach der Schätzung der TUM, seid ihr 900 Leute. Das heißt, vermutlich werden einige Gruppen noch gestrichen werden. Ja.
In anderen Vorlesungen und Praktika gibt es ja immer so eine Übungshausaufgabe, die nicht benotet wird. Aber hier wird gleich die allererste schon benotet, oder?
Ja. Die erste Hausaufgabe wird bepunktet. Was aber nicht unbedingt bedeutet, dass es ein Nachteil für Sie ist, weil die erste Hausaufgabe normalerweise auch die einfachste ist. Das ist so eine Einführungshausaufgabe, die wird noch nicht sehr kompliziert sein. Also sollten Sie sich die Punkte auf jeden Fall verschaffen. Sie haben aber in der Woche eben schon Übungen, das heißt, Sie können auch schon mit Ihrem Tutor Ihre Probleme besprechen. Ja? Gut. Weitere Fragen? Ja, ganz hinten. Ganz laut, bitte. Okay, haben Sie konkret eine Frage, die Sie nicht verstanden haben? Okay, ich versuche die Fragen zu wiederholen. So. Weitere Fragen? Ja, bitte. Die Frage war, ob die Hausaufgaben von dem Tutor korrigiert werden, den man auch in der Tutorübung hat. Die Antwort ist hauptsächlich. Also wir haben so ein System, womit wir, die Tutorübungen werden natürlich unterschiedlich besucht sein. Es werden manche Tutoren mehr Leute haben, andere weniger. Und wir werden, wie auch schon im Praktikum der Programmierung, werden wir diese Hausaufgaben über so eine Hausaufgabenumverteilung umverteilen. Das heißt, die Tutoren, die kriegen so ein PDF und da steht dann drin, Tutor 30 kann 5 Aufgaben an Tutor 26 abgeben. Ja? Das bedeutet, Ihr Tutor bleibt weiterhin Ihr Ansprechpartner, wenn Ihre Hausaufgaben nicht korrigiert werden. Sie können sich immer an Ihren Tutor wenden. Aber die Arbeit selbst ist durchaus unter Umständen delegiert. Einfach der Fairness wegen. Weil Hausaufgabenkorrekturen sind, Sie waren jetzt vermutlich noch nicht Tutor, aber werden es vermutlich auch bald mal sein, werden Sie sehen, dass die Hausaufgabenkorrekturen eines der zeitaufwendigsten Teile sind von so einem Tutorium. Und dann ist es einfach nicht machbar, wenn der eine Tutor 3 Abgaben hat und der andere 22. Gut. Weitere Fragen? Gut, dann sehe ich so langsam nichts mehr. Gut. Dann fangen wir doch direkt mit dem Stoff an. So, also zum Inhalt der Vorlesung. Das sind so im Prinzip die Themen. Am Anfang geht es so ein bisschen um Effizienz, Komplexität. Dann machen wir weiter mit Sequenzrepräsentation, dynamische Felder und Listen, Hashing, Sortierverfahren, Prioritätswarteschlangen, Suchbäume, Graphrepräsentation. Ja. Muss Ihnen jetzt natürlich alles noch nicht sagen, aber werden wir dann durchnehmen. Und schließlich gegen Ende der Vorlesung dann Pattern Matching und Datenkompression. Allerdings aus meiner Erfahrung ist die Zeit für diese beiden Themen dann zu knapp. Also Pattern Matching kommt allerhöchstens noch so ein bisschen was dran, wahrscheinlich gar nichts. Und Datenkompression auch nicht. Aber vielleicht kommen wir dieses Jahr ja schneller durch. Dann das eben noch am Ende. Gut. Dann hier, wie schon vorher angekündigt, nochmal ein Literaturhinweis. Dieses Buch hier, das kenne ich jetzt persönlich nicht. Das andere, was ich im Piazza verlinkt habe, ist auch, also fand ich sehr gut zur Vorlesung passend, da kann man, und es ist auch ewig lang, also da kann man sich sicher weitaus mehr Wissen aneignen, als man regulär durch die Vorlesung bekommen kann in dieser Zeit. Muss man sich eben angucken, mit welchem man besser zurechtkommt. Gibt sicher auch noch weitere. So, und dann gibt's die Slides, die werden halt immer von Jahr zu Jahr ein bisschen verbessert, ein bisschen weiterentwickelt und da haben dann am Ende halt mehrere da mitgewirkt. Gut, dann gibt's eben noch weitere Literatur. Ja, können Sie sich ja dann mal angucken. So. Dann zum Stoff. Also erstmal, das kennen Sie wahrscheinlich auch schon aus Info 1, die Definition eines Algorithmus. Also ein Algorithmus ist eine formale Handlungsvorschrift zur Lösung von Instanzen bestimmter Problemklassen. Ja? Und da kennen Sie bestimmte Algorithmen, die haben Sie schon in Ihrem täglichen Leben kennengelernt. Es ist zum Beispiel das Kochrezept, eine Bauanleitung. Ja, also es ist eine konkrete Handlungsvorschrift. Nehmen Sie erst die Tomaten, dann den Knoblauch und dann Nudeln und schon haben Sie ein leckeres Essen. Oder schriftliches Rechnen. Ja, Anleitung, wie man aus zwei Zahlen zum Beispiel die Addition, eine Handlungsvorschrift, was macht man mit einer Zahl, um anschließend die Addition von den beiden Zahlen herauszufinden und so weiter. Ja, und andere, die man auch schon gerne am Computer löst, ist zum Beispiel der Weg aus einem Labyrinth oder das Zeichnen von Kreisen. Da gerade diese drei hier, die werden wir uns gleich auch noch ein bisschen genauer angucken, wie man die tatsächlich am Computer programmieren kann. So, und in der Informatik versucht man nun, diese Dinge zu formalisieren. Das heißt, da spricht man davon, man hat irgendeine bestimmte Eingabe. Die bestimmte Eingabe wäre beim Kochrezept eben zum Beispiel die Tomate. Dann hat man den Algorithmus, das ist eben die Anleitung, was man mit der Tomate macht, zerschneiden und in den Topf werfen. Und dann gibt es die Ausgabe und das wären die Spaghetti mit Tomatensauce. Okay, bei den beiden Zahlen, schriftliches Rechnen, die Eingabe Zahl A, Zahl B, der Algorithmus, wie ich die aufschreibe, was ich anschließend mit den Zahlen, wie ich die verknüpfe und dann die Ausgabe halt das Ergebnis der Addition. Und so weiter. Gut. Wie schon gesagt, man arbeitet auf Daten. Und diese Daten, die muss man jetzt im Speicher irgendwie organisieren. Und da muss man ein paar Begriffe unterscheiden. Da haben wir einmal den abstrakten Datentyp. Ein abstrakter Datentyp legt nur fest, welche Operationen welchen was tun, also was die Semantik von diesen Operationen ist. Wenn man sich dafür ein Beispiel, kann man sich gut in Erinnerung rufen aus der Info 1, das ist zum Beispiel diese Queue. Ja, also was ihr in Info 1 über eine Queue gelernt habt, ist, aha, man fügt irgendwie Elemente ein und man nimmt sie wieder raus und das Element, was man zuerst eingefügt hat, kommt auch dann als erstes wieder raus. Das ist irgendwie so das, was man über Queues lernt. Da hat man jetzt nicht irgendwie konkret gesagt, wie man diese Elemente speichert. Man könnte dafür ein Array nehmen, eine Liste nehmen oder irgendwas anderes. Ja, man hat nur gesagt, was passiert, wenn man die Elemente einfügt und was passiert, wenn man sie wieder rausnimmt. So. Und sowas nennt man abstrakten Datentypen. Gibt es Fragen? Nein. War nur so ein Klatschen. So, das ist eben der abstrakte Datentyp und er enthält eben keine konkrete Implementierung. So würde ich jetzt eigentlich blau machen. So. Demgegenüber die Datenstruktur ist dann tatsächlich die Beschreibung. Eine Datenstruktur ist ein formalisiertes Objekt, wie man dann konkret die Daten im Speicher ablegt. Also zum Beispiel nehmen wir die Datenstruktur Binary Heap als konkrete Implementierung für eine, was eine Priority Queue ist, wisst ihr jetzt vielleicht noch nicht, aber ihr könnt auch das Priority euch wegdenken, also einfach Binary Heap als Implementierung von Queue. Seht ihr, wie die beiden zusammenhängen. Ja? Gut. So viel erstmal dazu. Und dann schauen wir uns an, mit welchem Teil der Softwareentwicklung wir uns jetzt hier tatsächlich beschäftigen. Also irgendwo kriegt man mal ein Problem zu lösen, dann modelliert man irgendwie, wie man das löst, und dann benutzt man verschiedene Algorithmen und Datenstrukturen, sucht man sich aus, die man tatsächlich für seine Implementierung benutzen möchte, bevor man dann tatsächlich die Implementierung durchführt. Ja? Und wir sind halt jetzt in diesem Kästchen hier, das ist die Vorlesung. So. Und dabei geht es eben darum, dass man eine geeignete Auswahl von Algorithmen und Datenstrukturen trifft, und dabei muss man Sachen halt bedenken wie Komplexität, also dass das Programm nicht zu schwer zu verstehen wird unter Umständen. Also man kann sich ja vielleicht vorstellen, dass man irgendein ganz einfaches Problem zu lösen hat, und man dann dafür die beste Datenstruktur hernimmt, die einem einfällt, dann ist es vielleicht so komplex, dass man 3 Wochen dafür braucht, um das überhaupt mal hinzuschreiben. Das ist dann auch nicht Sinn der Sache. Also die Komplexität der Implementierung, die Korrektheit der Implementierung, Robustheit, Sicherheit und Effizienz. Und die Effizienz ist jetzt so das, mit dem wir uns hauptsächlich beschäftigen werden. Deswegen hier auch nochmal aufgeschlüsselt, was wir unter Effizienz verstehen. Also Effizienz betrifft zum einen die Laufzeit, ja, logisch. Ein Algorithmus, der schneller läuft, ist effizienter als einer, der langsamer läuft. Dann den Speicheraufwand. Ja? Also wenn Sie einen Algorithmus implementieren und der tut Ihren gesamten Hauptspeicher vollschreiben, und ein anderer benutzt fast gar keinen Speicher, dann ist vermutlich der mit dem wenigeren Speicher vorzuziehen. Aber das hängt natürlich auch das ist immer eine gewisse Abwägungssache. Oft kann man etwas mehr Speicher dagegen handeln, dass er etwas mehr schneller läuft und so weiter. Dann die Anzahl der Festplattenzugriffe ist natürlich irgendwo mit der Laufzeit zusammenhängend. Wenn man mehr Festplattenzugriffe hat, die Festplatte ist im Verhältnis zum Arbeitsspeicher extrem langsam, dann wird auch das Programm recht langsam. Also mit anderen Worten, je mehr Festplattenzugriffe man hat, desto mehr Speicheraufwand hat man und desto mehr Laufzeit hat man. Entschuldigung. Ja, also Festplattenzugriffe und Laufzeit hängen ganz massiv miteinander zusammen. Gut, und dann noch der Energieverbrauch. Da könnte man jetzt natürlich auch wieder argumentieren, ja gut, wenn man jetzt die Laufzeit optimiert, also sozusagen den schnellsten Algorithmus hernimmt, dann hat man doch auch den energieeffizientesten Algorithmus. Das ist nicht immer so. Da stelle man sich zum Beispiel vor, man hat beim Energieverbrauch denkt man natürlich sofort an Smartphones. Stell dir mal vor, man hat auf einem Smartphone hat man 4 Kerne. Und mit den 4 Kernen hat man jetzt einen Algorithmus gefunden, der ein bestimmtes Problem in 10 Sekunden Rechenzeit löst. Ja? Und dann hat man einen anderen Algorithmus, der benutzt nur ein, also dieser Algorithmus, der benutzt alle 4 Kerne und braucht eben 10 Sekunden. Und dann denkt man sich einen anderen Algorithmus aus, und der braucht für das gleiche Problem 20 Sekunden, benutzt aber immer nur einen Kern. Ja? Jetzt ist vielleicht für den Benutzer die erste Version vorzuziehen, wenn er besonders schnell fertig werden möchte, weil er dann nur 10 Sekunden Zeit aufwenden muss. Aber natürlich mehr Energie wurde mit der zweiten Version verbraten, weil die natürlich nur einen Kern 20 Sekunden belastet hat im Verhältnis zu 10 Sekunden auf 4 Kernen. Ja, also Energieverbrauch und Laufzeit sind nicht immer gleichbedeutend. Deswegen ist das auch, hängt, das muss man auch dabei mit überlegen, in welchen Situationen man einen bestimmten Algorithmus oder ein bestimmtes Programm einsetzen möchte. So, und wo spielen jetzt die Effizienz, wo spielt die eine besondere Rolle? Natürlich, wenn man ganz besonders große Datenmengen hat oder ganz besonders schnelle Antwortzeiten braucht. Also wenn das Spiel anfängt zu ruckeln, dann ist es irgendwie nicht mehr angenehm. Allerdings werdet ihr wahrscheinlich schon in den Vereins festgestellt haben, dass man, auch wenn man im Prinzip Programme schreibt, die gar nicht besonders effizient sein müssen, wenn man den Algorithmus, wenn man einen sehr ineffizienten Algorithmus für das vorliegende Problem wählt, dann wird das Programm sehr schnell so langsam, dass es trotzdem keinen Spaß mehr macht, ja? Oder braucht viel zu viel Speicher. Ja? Also auch wenn es sozusagen normalerweise vielleicht nicht vorherrschend ist oder für viele Probleme vielleicht nicht die vorherrschende Sache ist, wie schnell das Programm oder wie effizient das Programm läuft, muss man das doch immer im Hinterkopf behalten und braucht immer eine gewisse Vorstellung darüber, wie die Datenstrukturen, die man verwendet, tatsächlich ablaufen. Gut, werden wir dann noch in Kürze genauer sehen. Gut, und jetzt ist eben die, was Ihnen die Vorlesung mitgeben soll, ist ein Grundstock an effizienten Algorithmen und Datenstrukturen, die Sie dann einsetzen können, um Standardprobleme zu lösen. Und in den allermeisten Fällen basieren dann die eigenen Datenstrukturen tatsächlich irgendwo auf denen. Entweder man verwendet direkt diese Datenstrukturen für sein eigenes Problem oder man tut die dann etwas erweitern um gewisse Funktionalitäten. Aber die Datenstrukturen, die Sie hier vorgestellt kriegen, werden für viele Ihrer Programmierprobleme tatsächlich sehr relevant sein. Gut, so viel zu dieser begrifflichen Einführung. Gibt es dazu direkt Fragen? Scheint nicht so zu sein. Dann schauen wir uns gleich mal das erste Problem an, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, dass man für ein und die gleiche Fragestellung auf mehrere algorithmische Ideen kommen kann, die alle ihre Vor- und ihre Nachteile haben. Also das Problem ist, es ist irgendwie dunkel und zusätzlich ist man in diesem Labyrinth gefangen. Und man möchte gerne raus. Ja, und ein Weg, eine Möglichkeit, das zu tun, ist in dem Falle, wenn die Situation so aussieht, man geht immer an der Wand entlang. Ja, das Schöne an diesem Ansatz ist, er ist recht einfach, ja. Man kann auch irgendwie einfach nachvollziehen, wie man den implementieren würde. Man kann einfach nachvollziehen, dass er, in welchen Situationen er tatsächlich korrekt ist. Also wenn man jetzt hier in diesem Beispiel eben an der Wand entlang geht, dass man da zum Ausgang kommt, ist irgendwie logisch. Sieht jemand sofort, in welchen Situationen dieser Algorithmus nicht korrekt ist? Ja. Der Ausgang in der Mitte wäre ja, angenommen, der Ausgang ist immer am Rand. Weil ein Ausgang in der Mitte, da muss man irgendwie zum Schornstein raussteigen, das ist nicht so wahrscheinlich. Ja? Vielleicht meinen Sie das richtig, also wenn man auf der Insel startet. Wahrscheinlich haben Sie genau das gemeint, mehr oder weniger. Ja, also wenn Sie irgendwie sowas haben, ja, also hier jetzt wahrscheinlich nicht, weil wenn wir das jetzt umsetzen würde ganz strikt, dann würde man vermutlich hier so lang gehen und dann auch irgendwann rausfinden. Aber wenn Sie zum Beispiel am Anfang auf irgendeiner Insel anfangen und nicht am Rand, könnte man jetzt natürlich genauso argumentieren, ob man jetzt durch den Schornstein einsteigt oder aussteigt. Aber gut, jedenfalls wenn Sie auf der Insel anfangen oder der Ausgang auf der Insel ist, dann werden Sie mit dem Verfahren nicht glücklich werden. Gut, kann man sich also hier sehr einfach, allerdings die Inselproblematik. Der zweite Versuch, okay, man läuft immer gerade bis zur Wand, folgt der Wand, bis man wieder in dieselbe Richtung läuft. Ja, also man läuft hier geradeaus zur Wand, jetzt folgen wir der Wand, bis man wieder in die gleiche Richtung läuft, das wäre da an dieser Wand hier, und dann läuft man wieder geradeaus. Das heißt, hier an der Stelle würde man die Insel tatsächlich verlassen. Was meint ihr dazu? Ist der Algorithmus, funktioniert der immer? Ist der besser, schlechter als der letzte Versuch? Hat jemand dazu eine Meinung? Kann man sich das, ist es, ja? Wie bitte? Könnte sein, dass Sie tatsächlich die Situation sich überlegt haben. Nämlich diese hier. Wahrscheinlich meinten Sie das. Genau. Ja, also leider auch nicht immer ganz richtig. Ja, also genau genommen sogar noch schlechter als der letzte Algorithmus. Weil beim letzten Algorithmus konnten wir wenigstens sagen, okay, wenn wir über das Labyrinth wissen, dass wir nicht auf einer Insel starten, und wenn wir und wenn wir Also wenn wir nicht wissen, dass wir wissen, dass wir nicht auf einer Insel starten und auf einer Insel auch nicht der Ausgang ist, dann hat der andere Algorithmus zumindest funktioniert und bei diesem hier können wir jetzt irgendwie überhaupt nichts mehr sagen. Ja? Weil hier ist keine Insel und nichts und trotzdem findet man den Ausgang nie. Gut. Und das ist jetzt die Lösung von allen Problemen sozusagen, dieser Pledge-Algorithmus, der tatsächlich, der durch Nutzung eines Umdrehungszählers das Problem löst. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Okay. Der durch Nutzung eines Umdrehungszählers dieses Problem löst. Und also folgende Herangehensweise hat: Man geht so lange geradeaus, bis man auf eine Wand trifft. Wenn man auf diese Wand trifft, dann geht man nach rechts und inkrementiert den Umdrehungszähler. Den inkrementiert man weiterhin immer, wenn man nach rechts geht. Und dekrementiert ihn, wenn man nach links geht. Und solange jetzt eben dieser Umdrehungszähler größer ist als 0, folgt man der Wand und bei jeder Umdrehung ändert man, oder bei jedem Abbiegen ändert man diesen Umdrehungszähler. Entweder inkrementiert man ihn bei Rechtsdrehungen und dekrementiert ihn bei Linksdrehungen. Jetzt können wir uns mal angucken, ob das für unser Beispiel tatsächlich funktionieren würde. Also hier, man geht eben geradeaus, man biegt jetzt hier an der Stelle nicht ab, weil der Umdrehungszähler eben 0 ist. Dann läuft man irgendwann gegen diese Wand hier und biegt nach rechts ab und inkrementiert den Umdrehungszähler um 1. Dann ist er bei plus 1. Hier biegt man wieder nach rechts ab, ist er bei plus 2, wieder nach rechts bei plus 3, bei plus 4. Jetzt hier, das ist eine Linkskurve. Deswegen plus 3, wieder Linkskurve, plus 2. Man muss diese Ecke hier, das ist eine eigene Wand sozusagen, sonst funktioniert es nicht. Also hier dann nur noch plus 2. Dann biegt man wieder nach links ab, plus 1. Hier ist es eine Rechtskurve und so weiter. Also in dem Beispiel würde es tatsächlich funktionieren. Schauen wir uns auch noch das Inselbeispiel an. Bei dem Inselbeispiel würde man also hier auch wieder hier nicht abbiegen, weil der Umdrehungszähler eben 0 ist. Dann würde man gegen diese Wand hier laufen, dort nach rechts abbiegen und den Umdrehungszähler um 1 inkrementieren. Dann hat der Umdrehungszähler den Wert 1. Hier ist eine Linkskurve, man hat die 0 und jetzt verlässt man eben, weil man an der Stelle die 0 hat, verlässt man hier oben die Insel wieder und würde den Ausgang tatsächlich finden. Also der Algorithmus funktioniert und er funktioniert auch in komplizierteren Beispielen. Allerdings, was bei dem Algorithmus jetzt natürlich schon ein bisschen das Problem ist, ist, er ist deutlich komplexer und die Richtigkeit des Algorithmus ist jetzt jedenfalls nicht mehr auf den ersten Blick ganz trivial zu erkennen. Ja? Also man muss sich jetzt so ein bisschen überlegen, man kann jetzt Argumente finden, wie zum Beispiel ein gutes Argument ist, wenn man auf so eine Insel gekommen ist, also wenn man auf der Insel rumgeht, dann wird der Umdrehungszähler irgendwie immer kleiner. Das heißt, irgendwann wird man die Insel geradeaus verlassen. Auch wenn die Insel irgendwelche Verhakungen hat, immer wenn man in die gleiche Richtung geht, hat der Umdrehungszähler wieder den gleichen Wert. Also einfach mal zur Veranschaulichung, wenn man jetzt hier irgendwie so einen Haken hätte, dann hätte man hier eben 0, dann wäre es hier 1, 2, dann würde man hier nach links abbiegen. Das heißt, hier hätte man wieder 1 und hier hätte man dann wieder 0. Ja, das heißt, man wäre, wenn man wieder in die gleiche Richtung geht, nämlich nach vorne, wäre man wieder bei der 0. Und wenn man jetzt hier irgendwie ankommen würde, an der Stelle, auf einer Insel, und der Umdrehungszähler wäre irgendwie höher, weil man irgendwie, egal mit welchem Wert man anfängt, man geht bei der Insel ja immer so rum, also kommt man irgendwann an die Stelle, wo der Umdrehungszähler 0 ist. Und auf der anderen Seite, wenn der Ausgang hier irgendwie zu wäre und er stattdessen hier auf der anderen Seite wäre, könnte man sich auch vorstellen, die Frage stellen, läuft man denn da nicht hier im Kreis, also biegt man nicht wieder auf die Insel ab? Und dann muss einem irgendwie klar werden, wenn man auf keiner Insel ist, sondern irgendwie am Außenbereich von diesem Labyrinth, dann kann man niemals an die gleiche Stelle wiederkommen und dann eine Null im Umdrehungszähler haben, weil man sozusagen dann immer mehr Rechtskurven gemacht hat, also öfter rechts abgebogen ist, als man links abbiegt. Ja, also wenn man drinnen im Kreis läuft, dann wird eben der Umdrehungszähler immer nur größer und nicht kleiner. Und man dann immer nach rechts abbiegt. Also da muss man, um das ganze Ding wirklich als, sind nur so Argumente, die man sich so überlegt, also es ist jedenfalls liegt nicht mehr direkt auf der Hand, warum dieser Algorithmus immer das richtige Ergebnis liefert. Ja, Also wir haben verschiedene Algorithmen gesehen, die verschiedene Korrektheitsanforderungen erfüllt haben, verschiedene Teile, bisschen anders gestellte Probleme gelöst haben und sich aber in ihrer Komplexität durchaus unterschieden haben. So, dazu irgendwelche Anmerkungen? Nein? Dann schauen wir uns noch ein Beispiel an, wo wir verschiedene effiziente Algorithmen finden. Letztes Mal ging es ja jetzt mehr um die Korrektheit, jetzt geht es um die Effizienz. Also wie kann ein Computer einen Kreis zeichnen? Ja, also das ist das, was wir tatsächlich machen wollen. Der rote Kreis ist natürlich nicht da, der ist jetzt nur so eine Denkhilfe, sondern was wir machen wollen ist, wir haben hier so eine Menge an Pixeln, zum Beispiel auf dem Bildschirm, und wir wollen diese grau hinterlegten Pixel hier, die wollen wir zeichnen. Ja, und damit, wenn die Pixel ganz klein sind, dann sieht das dieses graue Ding hier, graue Viech, sieht dann aus wie ein Kreis. So. Dann ist mal der erste Ansatz, dass man sagt, na gut, wir erinnern uns irgendwie aus der Schule an den Sinus und an den Cosinus. Das heißt, wir wissen irgendwie, dass der x-Wert von einem solchen Punkt hier der Radius mal der Cosinus Alpha ist, ja, um es nochmal vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen. Das hier ist der Radius. Dann das hier ist ein rechtwinkliges Dreieck, hier ist die Ankathete, das hier ist die Hypotenuse und dann ist der Cosinus eben sozusagen, kann man sagen, x ist ja diese Ankathete hier, x geteilt durch die Hypotenuse, das ist r, ist gleich Cosinus von dem Winkel dazwischen, das ist dieser Winkel hier und so kommt man dann eben auf x ist gleich r mal Cosinus Alpha, mal Cosinus Alpha. Und mit dem ähnlichen Argument, y ist hier eben die Gegenkathete in diesem Dreieck, kann man dann eben auch eine Formel für den y-Wert finden. Und damit kann man jetzt eben einen sehr einfachen Algorithmus bauen. Man rechnet jeweils für einen bestimmten Punkt, für x und rechnet man x und y aus und zeichnet das dann. So, das Problem dabei ist jetzt, den Sinus und den Cosinus zu berechnen, ist eine relativ teure Operation. Mit teuer meint, dass der Computer dafür eine Weile rechnen muss. Ja, also das ist irgendwie ein komplexes Stück Hardware, die das macht. Und da ist der Prozessor einen ganzen Moment mit beschäftigt. Deswegen wollen wir uns irgendwas überlegen, wie das Ganze schneller geht. Die erste Idee ist jetzt, okay, gut, in diesem zweiten Ansatz sind sogar schon zwei Ideen mit drin. Also zum einen hat man irgendwie gesehen, dass so ein Kreis ein relativ symmetrisches Ding ist. Das heißt also, wenn man diesen Punkt hier oben hat, dann hat man eigentlich auch gleichzeitig den hier unten. Ja? Bedeutet, wir suchen uns irgendeinen X-Wert aus. Wir gehen die X-Werte durch und wir nehmen dann als Y-Wert Wurzel aus R² minus X². Und das ist motiviert durch den Pythagoras eben, wo wir sagen, x² ist ja wieder ein rechtwinkliges Dreieck hier. Hier ist x, hier ist y. Das heißt, x² plus y² ist gleich r². Und das stellt man halt nach y um. Und dann kann man hier den y-Wert ohne Sinus und Cosinus einfach nur mit Quadraten und Wurzel ausrechnen. Schade nur, dass auch die Wurzel eine relativ teure, umständliche Operation ist. Ja, das heißt, der Algorithmus ist jetzt vielleicht ein bisschen besser geworden, aber noch nicht ausreichend gut. So, nächste Idee. Nächste Idee ist, wir nutzen zusätzlich noch die Spiegelachsen. Bedeutet, wir haben jetzt hier, brauchen eigentlich uns nur diese Ecke hier, dieses Kreissegment anzuschauen. Und wenn wir einen Punkt in diesem Kreissegment, einen bestimmten Pixel, ausgewählt haben, den wir grau ausfüllen müssen für den Kreis, dann können wir den gleichen Pixel auch durchspiegeln, jeweils insgesamt 8 Positionen einzeichnen. Ja? Dadurch hat sich die Arbeit schon mal sehr viel verkleinert. Und dann können wir uns auch noch überlegen, wie wir diese einzelnen Positionen hier, also dieses Kreissegment tatsächlich effizienter berechnen. Und dafür stellen wir fest, dass es bei dem innerhalb von diesem Kreissegment entweder gehen wir nur nach rechts, also in dieser Situation, wenn wir jetzt zum Beispiel hier anfangen, nehmen wir vielleicht eine andere Farbe, jetzt hier anfangen, zu dem nächsten Pixel gehen wir nach rechts. Ja? Und beim zweiten Pixel, beim nächsten Pixel gehen wir wieder nach rechts. Ja? Wieder nach rechts. Und jetzt gehen wir nicht mehr nach rechts, weil sonst wären wir wäre der ganze Pixel über dem Kreis. Ja? Das heißt, statt jetzt eins nach rechts zu gehen, gehen wir eins nach rechts und eins nach unten. Ja? Woraufhin wir dann hier landen. So. Das heißt, wir haben im Prinzip nur diese beiden Fälle zu beachten. Entweder wir gehen nur mit dem x 1 weiter. Also der nächste Punkt ist der letzte Punkt mit dem x um 1 erhöht. Oder wir gehen um das x 1 weiter und mit dem y 1 runter. Und das entsprechende Entscheidungskriterium, welchen von den beiden Fällen wir haben, ist, wir müssen gucken, ob dieser, der Punkt, den wir einzeichnen, mit dem eins erhöhten x, aber ohne das veränderte y, tatsächlich noch innerhalb von dem Kreis liegt. Ja? Also sobald x Quadrat plus y Quadrat größer ist als r, sind wir dann außerhalb vom Kreis. So. Das heißt, wir schauen uns im Prinzip immer die Mittelpunkte von den Quadraten an. Und der Mittelpunkt vom ersten Quadrat ist hier. Also ein Pixel ist ja 1 breit. Das heißt, am Punkt x gleich 0 und r minus 1,5. Okay? Nochmal zur Verdeutlichung. Es geht um diese Ecke, um diesen kleinen Punkt hier. Ja. Der ist genau 1,5 unter dem r. Weil der r genau sozusagen in der Mitte durchläuft durch dieses Kästchen. So. Und dann kann man eben den Grundlinienmittelpunkt für das nächste Kästchen daraus berechnen. Und das ist dann eben hat dann eben der x-Wert, den Wert 1 und der y-Wert ist unverändert. So, und jetzt kann man sich überlegen, was ist allgemein, wie kommt man allgemein, wenn man einen bestimmten Punkt f und x schon hat, ja, also wir haben f und x ausgerechnet, weil wir den sozusagen in der letzten Iteration eingefügt haben, diesen Punkt, und wie kommt man dann von diesem Punkt zum nächsten Punkt, ja. Das heißt, man setzt einfach in diese Formel groß F, die wir hier oben uns definiert haben, da setzen wir einfach sozusagen den Punkt rechts daneben ein. Das heißt, wir gehen bei x um 1 weiter und lassen y unverändert. Das ist sozusagen das Update, wenn wir nur nach rechts gehen wollen. Ja? Und dann kann man das eben einsetzen, ein bisschen umstellen und dann kommt man eben darauf hinaus, dass das identisch ist zu f von xy plus 2x minus 1. Das heißt, nur durch ganz einfache Additionen und Multiplikationen kommen wir von dem einen Punkt zum nächsten Punkt rechts. Und ähnlich kann man vorgehen für den Punkt rechts daneben und 1 unten, setzt man eben x plus 1 und y minus 1 ein und man kommt halt dabei raus, dass man von dem alten Wert auch wieder indem man ein Term drauf addiert, der nur addiert, subtrahiert und multipliziert, kommt man einen Punkt nach rechts und einen Punkt nach unten. Und daraus kann man dann eben den ganzen Algorithmus synthetisieren. Also man zeichnet irgendwie mal am Anfang diese ganzen Startpunkte ein. Hier. Initialisiert dieses F mit dem Punkt 1 rechts daneben. Das hatten wir uns auch vorher ausgerechnet, ja. Grundlinienmittelpunkt für Pixel rechts daneben, hier. Und dann zeichnet man in einer Schleife sozusagen jeweils alle diese 8 Punkte in jedem von den Segmenten, solange wie x kleiner ist wie y, ja. Mal schauen, warum x kleiner als y. Dann, wenn man hier schaut, gerade da, wo das Segment endet, wird das x größer als das y. Ja, also dieses, dieses Stück vom Kuchen hier kriegt man, wenn man x so lange erhöht, wie x kleiner ist als y. Deswegen diese Schleife so lange. Und dann prüfen wir eben, wenn unsere Bedingung f kleiner ist als 0, das war hier oben, das da, dann gehen wir nur nach rechts. Nur nach rechts gehen bedeutet, wir erhöhen das x um 1 und berechnen eben dieses neue f, indem wir diese Update-Formel hier anwenden. Oder wenn dieses f größer ist als 0, dann müssen wir also nicht nur nach rechts gehen, sondern auch noch nach unten. Und dann berechnen wir dieses Update, also die Formel, nehmen die Formel hier unten und verringern entsprechend auch das y um 1. Und das x wird sowieso erhöht, weil wir in beiden Fällen um 1 nach rechts gehen. Und nachdem wir dann eben dieses Update durchgeführt haben von dem x und von dem y, zeichnen wir dann für alle in allen Segmenten die entsprechenden Werte. Und das ist halt einfach, indem man alle Möglichkeiten durchgeht, wie man x und y mit Minus versehen kann und vertauschen kann. Gut. Das wäre es soweit von mir für heute. Sind inzwischen noch irgendwelche Fragen aufgetaucht zum Algorithmus? Derjenige dort dürfte jetzt wieder aufwachen. Oder zur Übung. Wenn nicht, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag. Und kommen Sie gut in die erste Übung.